du lass doch noch mal schnell ein paar Liveries ranken, damit es wieder ein bisschen unharmonisch wird.
Sehr gern. Nein, auf gar keinen Fall. Ich möchte mich jetzt nicht streiten hier mit dir.
Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zurück zum Undercut Podcast. Es ist Zeit, über die Formel 1 zu reden, Perke. Und ich sage es nur ungern, aber wir haben wahrscheinlich eines der Wochenenden vor uns, auf die ich mich wirklich am wenigsten freue in der gesamten Saison.
Ja, das kann gut sein, dass man beim Rennen einschläft, aber alles gut, von der Uhrzeit passt das ja. Das ist eine ordentliche Zu-Bett-Zeit, wenn das Rennen anfängt. Da kann man auch mal schlafen gehen während des Rennens, ist gar kein Problem. Da wird dank der Zeitverschiebung mitgedacht, dass die Europäer, dass wir da einfach während dem Rennen, wenn wir einschlafen, dass das eine normale Uhrzeit zum Schlafen gehen ist. Also da wird an uns gedacht, das finde ich ganz nett. Ja, aber wir wollen jetzt mal nicht schon direkt den Teufel an die Wand malen. Vielleicht wird es ja wirklich ein ganz okayes Wochenende, viel mehr erwarte ich gar nicht von Miami. Vielleicht wird es ja ganz okay. Das wäre schon schön. Aber ja, ich hoffe, bis jetzt die Saison ist vollkommen okay. Gerade im Qualifying, ich glaube, die Qualifying-Abstände die ganze Saison noch gar nicht groß. Ich glaube, noch nie waren P1 und P2 über ein Zehntel getrennt. Ich hoffe, das geht einfach so weiter, dass wir zumindest spannendes Qualifying haben. Und dann werden wir im Rennen sehen, wie es wird. Aber ich will einfach mal nicht zu negativ da reingehen in das Rennwochenende.
Ja, es tut ja auch niemandem gut, aber ein bisschen Realismus hat auch noch nicht geschadet. Also ich erwarte nichts Überkrasses. Ein bisschen was kann natürlich immer passieren. Ich meine, ein Safety Car bringt natürlich immer relativ schnell viel Action oder Spannung rein. Also mal schauen, wie das sich entwickelt. Aber ja, ich würde sagen, wir gucken einfach mal, was uns so erwartet. Wir fassen auch mal vielleicht erstmal die ganzen News der letzten Woche so ein bisschen zusammen, was passiert ist, bevor wir dann eigentlich zum Miami-Teil kommen. Denn es gibt ein paar Gerüchte aus der F1-Gerüchteküche. Fangen wir mal vielleicht ganz oben auf unserer Liste an, und zwar bei Cadillac. Ist ja immer die Frage gewesen, wer wird Fahrer werden bei Cadillac? Wir haben oft gesagt, Colton Herta wäre ein guter Pick, ist wahrscheinlich ein Top-Pick. US-Amerikaner bei einem US-amerikanischen Team würde passen. Es gab auch immer viele Berichte, dass er der Top-Favorit sein soll von dem Team. Das ist jetzt aber ein bisschen anders. Und tatsächlich, Perke, überrascht es mich ein wenig, dass es ein bisschen anders ist.
Ja, bei einem Fahrer überrascht es mich auch auf jeden Fall, aber beim anderen überhaupt nicht oder relativ wenig. Fangen wir mal bei dem für mich zumindest weniger überraschenden Fahrer an. Und das ist Checo. Das ist Sergio Perez. Für mich wahrscheinlich die eher weniger überraschende Option. Man hat ja immer gesagt, man möchte eigentlich mindestens einen Formel-1-erfahrenen, generell erfahrenen Fahrer haben. Da war immer die Frage, wird es ein Bottas, wird es ein Perez, wird es vielleicht ein Ricciardo, wer weiß. Am Ende scheint die Entscheidung gefallen zu sein bei Cadillac, zumindest teamintern. Und man möchte Sergio Perez verpflichten. Und das geht so weit, dass man scheinbar schon mit Sergio Perez in Vertragsverhandlungen stehen soll. Oder stecken soll, ja. Ja, Sergio Perez, ewig in der Formel 1 gewesen, eigentlich bis er zu Red Bull kam, immer gut performt, die ersten ein, zwei Jahre oder gerade das erste Jahr bei Red Bull auch komplett ordentlich performt, völlig vernünftig. Irgendwann kam halt der Downfall von Checo, das Auto wurde immer mehr oder wurde ein bisschen schwieriger zu fahren und sofort ist Perez abgestürzt, während Verstappen das immer oben gehalten hat. Ja, das war natürlich nicht die beste Performance. Wir haben uns oft über Perez beschwert in den letzten Jahren, gerade in der näheren Vergangenheit, sag ich mal. Aber er ist immer noch ein Fahrer, der gut fahren kann. Ich will ihm nicht absprechen, dass er sein ganzes Talent verloren hat, weil gerade zu Force India-Zeiten oder Racing Point hieß es ja dann auch irgendwann, oder als er damals bei Sauber war, das war ja völlig in Ordnung, was Perez immer gemacht hat. Na, Perez ist ein ordentlicher Fahrer, Perez bringt eine richtig große Fanbase mit, Perez bringt Geld mit und ich glaube, wenn du einen erfahrenen Fahrer haben möchtest und die Wahl ist dann zwischen Bottas, Perez und Ricciardo, dann kann ich schon verstehen, dass die Wahl dann am Ende auf Perez fällt.
Also ich kann Perez auch irgendwo nachvollziehen. Ja, Red Bull hat ihm nicht gut getan. Darum brauchen wir nicht herumreden. Die Red Bull-Zeit war, wenn man jetzt vielleicht das erste Jahr mal rausnimmt, für Perez eher, naja, so dieser unschöne Abklang der Karriere fast schon. Aber ich glaube, wenn Perez dann bei einem Team ist, wo das Team sich dann wirklich nicht nur um den ersten Fahrer drumherum baut, sondern auch wirklich einfach mal zuhört, was er braucht, was er will, er ein bisschen Gestaltungsfreiraum auch bekommt, dass er da auch vielleicht wieder ein bisschen sorgenfreier performen kann, einfach nur, weil er eben nicht mehr diesen Druck hat. Er hat nicht mehr diesen medialen Druck, dass er liefern muss, weil er mit Verstappen verglichen wird, der immer 2 Zehntel schneller ist, sondern er hat dann die Basis, auf der er arbeiten kann. Sein Teammate wird wahrscheinlich dann auch tendenziell eher erstmal hinter ihm stehen in der Rangordnung. Und ich glaube, das wird ihm gut tun. Vielleicht ist das auch das, was er braucht. Vielleicht ist das dann so ein bisschen wie ein Kevin Magnussen, der zu Haas gekommen ist dann, als man Mazepin rausgehauen hat und dann auf einmal richtig auf die Klötze gehauen hat und dann das Team auf einmal ordentlich nach vorne getragen hat, eben mit seiner Erfahrung und auch so mit dieser I don't give a fuck Mentality, weil du musst ja auch so bedenken, der Mann hat seine Zeit in der Formel 1 eigentlich durch, der hat alles erreicht, was für ihn zu erreichen war, realistisch gesehen. Das heißt, jetzt kann er dann nochmal 1-2 Jahre fahren und wenn er dann raus ist, mein Gott, dann sei es so, aber er hat nichts zu verlieren, weißt du?
So sieht's aus. Ich glaube, Perez, wie du gesagt hast, ist ein guter Fahrer, gerade wenn du ein Team aufbauen willst, du willst einen erfahrenen Fahrer haben. Perez ist da eine sehr, sehr gute Option für dich als Team. Perez hat ja auch schon offen gesagt oder häufiger gesagt in der Vergangenheit, dass er eigentlich zurück in die Formel 1 möchte, dass das Kapitel für ihn noch nicht zu ist mit der Formel 1. Ich denke, das ist ein Match, was wir sehen werden, wenn da jetzt nichts in den Vertragsverhandlungen, die scheinbar, wie gesagt, schon laufen sollen, wenn da nichts gravierend schief läuft. Wird das wahrscheinlich ein Duo sein, was wir dann, wenn Cadillac in die Formel 1 kommt, sehen werden, Perez bei Cadillac. Das halte ich schon mittlerweile für relativ wahrscheinlich. Der zweite Fahrer, mit dem man scheinbar auch schon in Verhandlungen stecken soll, ist dann eher überraschender, denn es ist nicht der von dir angesprochene Colton Herter, der eigentlich für alle, auch für mich und für dich, Top-Favorit war auf diesen Sitz, weil, du hast es auch gesagt, US-Amerikaner, US-amerikanisches Team, man hat offen gesagt, man hat das wirklich öffentlich gesagt, Colton Herter ist eigentlich unser Mann. Ja, und jetzt scheint man in Vertragsverhandlungen zu sein mit einem Fahrer, der auch noch gar nicht so lange raus ist aus der Formel 1. Oder raus aus der Formel 1 ist er ja noch nicht komplett, raus als Stammfahrer. Aktuell ist er ja dritter Fahrer bei einem Team. Und zwar ist er aktuell dritter Fahrer bei Ferrari. Ja, die Rede ist von Joe. Man soll scheinbar mit Joe in Vertragsverhandlungen stehen. Ich habe ja schon mal, ich glaube vor 2-3 Monaten, irgendwann habe ich schon mal Verbindungen offengelegt oder gesagt, die zwischen Cadillac und Joe Guanyu stehen können. Die möchte ich jetzt einfach nochmal auffrischen, einfach damit man sieht, warum es vielleicht Joe werden könnte tatsächlich. Denn der neue Teamchef oder der Teamchef von Cadillac, das wird Graham Lowden. Und dieser war mal in Joes Management-Team und ist jetzt gerade sein persönlicher Manager. Das heißt, da besteht auf jeden Fall die Verbindung zwischen Management von Joe und Management oder Team von Cadillac. Die Verbindung besteht unfassbar groß. Und Cadillac wird bis 2029 oder bis 2028 Ferrari-Motoren benutzen. Und scheinbar, so heißt es, soll Ferrari jetzt auch versuchen, Joe da unterzubringen. Weil, wie gesagt, Joe ist aktuell Reservefahrer von Ferrari. Man soll scheinbar sehr krass versuchen, Joe da unterzubringen, ihn mit diesem Ferrari-Motor wieder zu vereinen, dann bei einem neuen Team. Und natürlich auch Joe bringt einen anderen Markt mit als Checo. Checo bringt den mexikanischen, den lateinamerikanischen Markt mit. Joe bringt den asiatischen Markt mit. Ja, das ist auch ein unfassbar großer Markt, den er mitbringt. Unfassbar große Sponsoren, die er mitbringen kann. Deswegen, also das ergibt schon Sinn, wenn man die Verbindungen sieht, die Joe hat mit diesem Team, mit Cadillac oder die er haben kann, dann ergibt das schon Sinn. Ob das fahrerisch die richtige Entscheidung ist, sei jetzt mal dahingestellt. Aber wenn man sieht, was dafür spricht, dann kann man schon davon ausgehen, dass er auf jeden Fall eine sehr, sehr ernstzunehmende Option für Cadillac sein wird.
Ja, und du hast es angesprochen. Genau dieser eine Punkt, den du jetzt am Ende gesagt hast, der ist bei mir auch so noch das große Fragezeichen. Nämlich, ob es fahrerisch bzw. leistungstechnisch die richtige Wahl ist. Ich kann Joe richtig gut leiden. Ich glaube, da sind wir beide auf derselben Schiene, Perke. Ich glaube, wir haben es auch oft genug gesagt, dass wir Joe einfach richtig gern haben. Aber der Mann, wir beide waren auch, glaube ich, davon so ein bisschen überzeugt, dass seine Formel-1-Zeit eigentlich vorbei ist, seit seinem Exit aus der Formel 1 raus. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, mich hat es jetzt echt überrascht, diesen Namen hier zu lesen in der Tabelle gerade, weil ich ehrlicherweise auch nicht damit gerechnet habe. Ja, die Sponsoren, das Management, es ergibt schon Sinn aus finanzieller Sicht für Cadillac, Joe zu verpflichten. Aber auf der anderen Seite war halt auch wieder so diese geopolitische Sache, die mir so ein bisschen in den Kopf gekommen ist. Du hast ein amerikanisches Team mit einem chinesischen Fahrer. Ist natürlich auch so ein bisschen interessant. Du hast ein amerikanisches Team dann mit chinesischen Sponsoren. Also das ist so ein bisschen, ja, es steht sich so ein bisschen gegenüber, was ich so ein bisschen unsicher noch finde, Stand jetzt. Und dann ist halt natürlich die Frage der Performance. Jaw war jetzt nie der allerbeste, wenn man mal ganz ehrlich ist. Die Leistungen waren okay. Die Leistungen waren tatsächlich auch mal besser. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass du sagst, ey, Jaw, das ist ein Fahrer, den muss ich unbedingt haben, weil ich weiß, dass dieser Fahrer für die nächsten 5 Jahre bei mir unfassbar gute Leistungen bringen wird. So ist es einfach nicht. Da bin ich so ein bisschen unsicher. Ich würde mich natürlich menschlich richtig, richtig dolle drüber freuen, dass Jaw wieder im Grid wäre und auch einen festen Sitz hat. Aber ich weiß nicht, ob es für Cadillac wirklich die richtige Entscheidung wäre.
Ich glaube nicht. Kann ich ganz einfach so sagen. Ich glaube, es ist nicht die richtige Entscheidung. Viel spricht aktuell dafür. Wie ich gesagt habe, sollen auch schon erste Verhandlungen mit Jaw stattgefunden haben. Aber für mich wäre es auch nicht der richtige Schritt. Geh dann entweder, du hast einen Jaw gesehen, du hast es gesagt, vollends überzeugt, rein fahrerisch auf der Strecke hat er nicht, als er in der Formel 1 war. Klar, er hatte immer mal wieder gute Rennen, genauso viele schlechte Rennen hatte er aber auch mindestens. Deswegen entweder hol dir einen wirklich neuen Fahrer, der dann auch US-Amerikaner sein kann, der noch alles zu beweisen hat, wie halt ein Colton Herter, hol noch einen erfahrenen Fahrer ran, um das Team erstmal an den Start zu bekommen, mach irgendwas, aber Jaw ist für mich so ein Ding, der ist weder erfahren genug, um ein Team richtig zu leiten, richtig in die Formel 1 zu führen, noch talentiert genug dafür, das Team auf der Strecke zu führen. Also bei Jaw ist wirklich außer das, was halt hinter den Kulissen abgeht, mit dem Management, mit dem Markt, ist Jaw einfach so eine, für mich zumindest, unlogische Option, weil es in jedem Bereich, den du eigentlich brauchst als Team, bessere Fahrer gibt oder bessere Optionen gibt, die sicherlich auch gewillt wären, zu dir zu kommen. Also ich verstehe es nicht, wenn man rein auf die Strecke guckt, aber wir wissen ja, in der Formel 1 rein auf die Strecke geguckt wird nicht. Na, bei der Formel 1 spielen so viele Dinge eine Rolle, hinter den Kulissen, Machtspiele, was auch immer. Ja, ich kann es mir vorstellen, dass ein Jaw am Ende da sitzen wird, im Cadillac nächstes Jahr dann Formel 1 fahren wird. Ich fände es eindeutig die falsche Entscheidung.
Ja, es ist auch so ein bisschen für mich immer noch so die Frage, weil du hast ja auf der einen Seite schon Sergio Perez, der ein unfassbares Marketingbudget wahrscheinlich mitbringen wird und auch wirklich ein richtig fettes Finanzpaket gerade aus diesen ganzen lateinamerikanischen Sponsorings und so einfach mitbringt. Wofür, klar, ich meine, mehr Geld schadet nie, aber wofür brauchst du dann noch den Jaw? Weil ich sag mal so, wenn es dir nur ums reine Geld geht, dann kannst du auch einen Ricciardo oder einen Bottas da reinsetzen, die beide auch absolute Publikumslieblinge sind. Und wirklich genauso, also bei Ricciardo, bei Bottas bin ich mir vielleicht nicht ganz so sicher, was das Geld angeht, aber bei Ricciardo kannst du auf jeden Fall wissen, wenn du einen Ricciardo in ein Auto setzt, und ich glaube, wenn Ricciardo ein Angebot bekommen würde, wäre er vielleicht auch nicht abgeneigt, das unbedingt abzulehnen, da würdest du so unfassbare Einnahmen, Sponsoring-Deals und sonst was bekommen mit einem Ricciardo als zweiten Fahrer oder gleichgestellt mit Perez.
Ja, auf jeden Fall. Also es gibt eigentlich in jedem Aspekt bessere Optionen als Jaw, aber am Ende sind wir nicht der Teamchef. Am Ende ist der Teamchef jemand, der Manager von Jaw ist und nicht wir. Und der trifft am Ende mit seinem Team die Entscheidung. Und deswegen unrealistisch ist es nicht, dass Jaw nächstes Jahr im Cadillac sitzen wird.
Ja, in manchen Kategorien würde man sagen, das nennt man auch Befangenheit.
Nennt man Befangenheit, Vetternwirtschaft, oder
Wettbewerbsverzerrung.
Ja, Wettbewerbsverzerrung oder was auch immer. Also, naja. Ist ja völlig egal. Am Ende steckst du nicht drin, am Ende treffen die Entscheidung, wir können nur darüber urteilen und ich habe Spaß darüber zu urteilen. Ja, so, gut, sollen sie Jaw ins Auto setzen, dann haben wir das nächste Jahr unsere Zielscheibe gefunden.
Ja, na gut, also ich werde jetzt nicht anfangen, Jaw so krass zu kritisieren.
Nein, ich werde anfangen, dafür das Team zu haten, nicht Jaw.
Ja, wenn dann eher das, dann mache ich so den, dann kommt auch mal die Kritik wieder so am Teamchef, wie es oft bei Horner oder bei Dr. Helmut Marko war. Da darf dann auch mal Kritik geäußert werden.
Richtig, Jaw kann nichts dafür. Wenn der das Angebot bekommt, natürlich nimmt er es an.
Das ja, ist, jeder von uns würde das Angebot auch annehmen.
Ja, natürlich. So, wir sind mit GM oder mit Cadillac, jetzt habe ich schon verraten. Na gut, wir sind mit Cadillac noch nicht fertig, denn jetzt wurde offiziell, also es war ja eigentlich lange klar, GM wird Motorenhersteller für Cadillac. Jetzt wurde es aber offiziell bestätigt. Der Zeitpunkt ist nur ein bisschen überraschender. Lang wurde ja gesagt, ja, ab 2028 wird GM da einsteigen bei Cadillac, wird die Motoren herstellen, bla bla bla. Jetzt wurde offiziell bestätigt, ab 2029 wird GM offizieller Motorenhersteller von Cadillac sein. Bis dahin, wie gesagt, Ferrari, das heißt 2026, 27 und 28 wird Cadillac Motoren von Ferrari beziehen und auch das eben eine Rolle oder ein Faktor für Joe, weil 3 Jahre Ferrari-Motor würde vielleicht heißen 3 Jahre Joe, wer weiß, aber ab 2029 bekommen sie dann quasi ihre eigenen Engines.
Ja, mal gucken. Also wie gesagt, ich glaube, Joe bleibt noch ein spannendes Thema für die nahe Zukunft. Aber ich glaube so grundsätzlich, das Cadillac-Team, auch Perez ist ja noch nicht offiziell bestätigt oder irgendwas. Das sind ja Stand jetzt alles nur Gerüchte aus der F1-Gerüchteküche. Daher, das Thema wird uns noch eine Weile begleiten, Perke. Das wird noch nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir darüber geredet haben. Und ich bin gespannt, was uns so noch erwartet in der nächsten Zeit. Aber wenn wir jetzt hier schon die Gerüchteküche so richtig geöffnet haben und der Kochtopf schon richtig am Brodeln ist und fast schon droht überzulaufen, Perke, dann bringen wir doch noch ein richtig heißes Gerücht aktuell rein. Und zwar, dass Red Bull wohl erste Gespräche mit niemand Geringerem als George Russell angefangen haben soll.
Ja, bei Red Bull scheint man sich so langsam vorzubereiten oder jedenfalls Optionen abzuwägen, falls Max Verstappen das Team wirklich verlassen sollte. Die Gerüchte halten ja eigentlich seit Jahren an, dass Max Verstappen das Team verlassen wird. Diese Saison und im Winter, den wir hatten, wurden die Gerüchte immer lauter. Bei Red Bull wäre es blöd, sich nicht umzugucken. Wenn Verstappen am Ende wirklich geht, dann steht man dumm da. Also an Red Bulls Stelle ist es das Logischste, was man machen kann, sich mit anderen Fahrern, mit Ersatzfahrern für Max Verstappen, sage ich mal, zu beschäftigen. Und da sollen sich wohl Christian Horner und George Russell schon mal oder das Management von George Russell schon mal getroffen haben, einfach mal geguckt haben, was geht, ersten formellen Austausch einfach gehabt, jetzt noch nichts Ernstes oder so. Man soll einfach nur abgetastet haben. George Russell soll wohl trotzdem erstmal fokussiert auf Mercedes sein. Am liebsten würde er wohl seinen Vertrag bei Mercedes verlängern, was logisch ist, weil aktuell sieht alles danach aus, dass Mercedes in 26 das stärkste Team sein könnte. Ja, deswegen ist logisch, dass George Russell am liebsten da bleiben würde. Aber auch George Russell hat ja schon gesagt, es gibt ja auch immer wieder Gerüchte, Max Verstappen zu Mercedes. Da hat auch George Russell ganz offen gesagt, ja, ist logisch, dass es die Gerüchte gibt, Max Verstappen ist der beste Fahrer. Jedes Team würde ihn am liebsten haben. Ist komplett logisch, dass es Gerüchte zu jedem Team gibt. Ich mache mir da aber trotzdem keine Sorgen, weil Antonelli und ich, wir sind ein gutes Team, so mäßig. Ich glaube, aktuell so ewig große Sorgen muss ich George Russell auch nicht machen, weil wie er performt, ist einfach richtig gut bisher diese Saison. Der performt auf einem unfassbar hohen, konstanten Niveau. Und man muss halt gucken, wann er und ob er irgendwie ein Vertragsangebot von Mercedes hingelegt bekommt und wie es dann aussieht, auch zahlentechnisch, weil der wird auch nicht wenig Geld wollen, weil er wird sich selbst als Top 1, Top 2, Top 3 Fahrer der Formel 1 sehen. Und dementsprechend will er wahrscheinlich auch entlohnt werden. Und ich sag mal, sollte es wirklich immer extremer werden mit den Gerüchten von Max Verstappen, dass er Red Bull verlassen möchte und Red Bull verlassen wird, dann wird da natürlich was auf der Gehaltsliste richtig frei, was man alles in einen neuen Fahrer reinvestieren könnte. Muss man gucken, auch natürlich, was geldmäßig da passt, was zahlenmäßig passt, aber wie gesagt, erstmal, es waren erste Annäherungen, es waren erste Vorbereitungen, falls Max Verstappen das Team wirklich verlassen sollte. Ist nichts Ernstes, Russell möchte eigentlich bei Mercedes bleiben, aber wie gesagt, erste Gespräche von Red Bull sind logisch, dass die stattfinden.
Das Ding ist, und da bin ich mir relativ sicher, wenn Toto Wolff auch nur den Hauch der Chance bekommt, Verstappen ernsthaftig zu Mercedes zu holen, ja, glaube ich nicht, dass er lange zögert, weil er hat den Fehler 2016, 15 bereits begangen, dass er Verstappen da nicht unter Vertrag genommen hat. Und ich glaube, das ist auch so eine Sache, das hat er auch selber schon gesagt, dass er es im Nachhinein gerne geändert hätte. Ich glaube, das ist auch so eine Sache, die beißt ihn jede Nacht richtig so hart in den Arsch, dass er einfach das nicht gemacht hat. Und ich glaube deshalb, wenn er die Chance bekommt, ich sag, Russell fliegt im Notfall. Also der, selbst wenn Russell performt wie ein absolutes Biest, wenn Toto Wolff die Chance bekommt, Max Verstappen unter Vertrag zu nehmen bei Mercedes, dann macht er das. Da kann Russell die beste Saison haben, die er will. Er wird keinen Antonelli rausschmeißen, weil der ist, ich sag mal, mehr oder weniger gefühlt sein Kind in der Formel 1. den wird er definitiv nicht loswerden bei Mercedes. Und er glaubt ja auch, dass eben Antonelli der neue Verstappen für die Zukunft wird. Und welcher bessere Weg, als einen zukünftigen Verstappen mit dem aktuellen Verstappen ranzuführen. Also daher, ich glaube, es wird natürlich auch viel davon abhängen, wie sich Red Bull natürlich entwickelt über den Rest der Saison hinweg. Also wenn Red Bull jetzt das Auto doch noch vielleicht irgendwie ein bisschen rumgerissen bekommt. Ich glaube, wir hatten in der letzten Folge drüber geredet, dass man in Imola, war es, glaube ich, ne? Neue Upgrades bringen will.
Jawohl, in
Imola. Genau, dass man da vielleicht guckt, wenn die funktionieren und man wirklich auf lange Zeit gesehen über die Saison hinweg mit Red Bull konstant an den McLaren dranbleiben kann und Verstappen auch wirklich eine Chance hat, um den Titel zu kämpfen, beziehungsweise ihn im besten Fall sogar gewinnt, dann ist das für Verstappen natürlich ein klares Argument, bei Red Bull zu bleiben. Sollte dem nicht der Fall sein, und die Gerüchte werden lauter, dass auch das Management von Verstappen inzwischen relativ ernste Töne findet bei Red Bull internen Gesprächen, und es tatsächlich um einen konkreten Abgang in Richtung Mercedes oder Aston Martin geht, wovon ich tatsächlich Mercedes als die realistischere Option halte, dann glaube ich, ehrlich, könnte das was werden, wenn sich die Gelegenheit für Toto Wolff bietet, dass er einfach Russell rauskloppt, koste es, was es wolle, so nach dem Motto, Verstappen unter Vertrag nimmt und Russell dann tatsächlich bei Red Bull im besten Fall landet.
Ja, es kann sehr gut sein. Ich sag mal, es gibt aktuell eins, maximal zwei Teams, die Max Verstappen nicht haben würden oder haben wollen würden. Wirklich aller maximal zwei. Aber ich sag, McLaren würde sagen, weiß ich nicht, ob wir das brauchen. McLaren wäre so das Team, wo ich ganz klar sagen würde, die würden wahrscheinlich sogar ablehnen, wenn sich ein Max Verstappen den anbietet.
Oder ja, das glaube ich
wenn
auch.
Sich ein Max Verstappen den anbietet, aber wenn Max Verstappen wirklich auf den Markt kommen würde, McLaren wäre das Team, wo ich mir relativ sicher bin, die sagen würden, ach, warum sollten wir jetzt einen Max Verstappen holen? Aber sonst halte ich das relativ offen, dass fast jedes Team sonst sagen würde, Max Verstappen mit Kusshand, komm her.
Jetzt würde
bei
mich mal
Ferrari wäre ich mir da noch ein bisschen unsicher, aber sonst würde jedes Team sagen, komm.
Jetzt würde es mich mal interessieren. Gehen wir mal bei Ferrari und McLaren ran. Wenn du jetzt mal realistisch drüber nachdenken müsstest, wen glaubst du, wenn man müsste, würde man bei beiden Teams eher für Verstappen raushauen?
Das ist relativ einfach für mich. Bei Ferrari würdest du Hamilton wieder rauskloppen.
Ja, das glaube ich auch,
genau. Ein Leclerc wirst du niemals abgeben.
Ja, und Hamilton
bei
ist
bei McLaren würdest du einen Lando Norris weggeben.
Ja, das war nämlich das, worauf ich jetzt eigentlich hinaus wollte, Perke. Das war nämlich das, wo es mich richtig interessiert hatte. Und da würde ich tatsächlich auch eher denken, dass man einen Lando Norris inzwischen raushauen würde. Denke ich auch, weil du hast einfach für mich oder meiner Meinung nach mit einem Piastri mehr Potenzial für die Zukunft, weil für mich Piastri auch einfach ein bisschen abgezockter ist und noch nicht sein ganzes Potenzial entfaltet hat. Das hat Norris zwar auch noch nicht, aber ich sehe einfach mehr bei Piastri noch vorhanden. Und das Ding ist, Norris ist halt auch schon länger beim Team. Und ja, das Auto war zwar nicht das Beste, aber in der Hälfte der Zeit hat Piastri das erreicht, was Norris in der gesamten Zeit erreicht hat.
Ja, ich bin da auf einer Wellenlänge mit dir, tatsächlich. Ich glaube auch, dass man, wenn man die Chance hat, Verstappen zu bekommen, in dem Szenario, in dem man ihm auch wollen würde, ja, und man dann die Entscheidung hat, wen kloppen wir raus, Lando Norris oder Oscar Piastri, dann würde man mit Oscar Piastri weiter im Team arbeiten, weil Oscar Piastri die größere Zukunft vor sich hat.
Ja, so einfach das, ist das. Das würde mich jetzt tatsächlich mal interessieren. Was denkt ihr? Schreibt uns mal gerne auf Insta oder unter der Spotify-Folge in die Kommentare oder wenn ihr sonst wo irgendwo hört, wie gesagt, auf Insta oder auf Discord. Schreibt uns einfach mal, was ihr denkt. In der Situation, wenn McLaren oder Ferrari die Chance hätten, Verstappen unter Vertrag zu nehmen, von mir aus auch gerne Mercedes noch mit rein, wen würdet oder was glaubt ihr, wen würden die Teams rauskicken, um für Verstappen Platz zu schaffen? Wäre echt mal interessant.
Ja, das ist ja auch. Das ist ja auch gar kein Gebäsche gegen Lando Norris, ja. Wir haben ja beide gesagt, McLaren würde wahrscheinlich Max Verstappen eh nicht wollen, weil das Fahrradduo, was man gerade hat, einfach super ist. Das ist auch wirklich, Lando Norris ist auch ein Top-5-Fahrer der Formel 1. Also da ist jetzt nicht, man würde ihn abgeben, weil er schlecht ist. Man würde ihn einfach abgeben, weil in der Zukunft Oscar Piastri vielleicht, das ist natürlich auch immer ein Gamble, den du eingehst. Man
kann ja, natürlich, nie sagen, aber das ist alles.
Fahrer entwickeln. Aber in der Zukunft ist vielleicht Oscar Piastri die bessere Option. Wirklich, das ist gar nichts gegen Norris, das ist einfach nur was für Piastri. So würde ich es einfach mal formulieren.
Ja, würde ich zustimmen. Ja, genau, schreibt es einfach gerne mal runter, würde uns mal interessieren, wie das dann ist. Aber unsere Meinung ist da, glaube ich, relativ eindeutig. Und vor allem sehr übereinstimmt, ausnahmsweise mal, Perke.
Das ist auch ganz schön. Aber bei Red Bull hört man ja in letzter Zeit auch wieder, wir haben ja letzte Woche schon drüber geredet, jetzt kamen auch schon wieder Berichte raus, dass sich jetzt Lawson und Hadjar straffen müssen für nächstes Jahr, weil haben wir auch schon letztes Jahr gesagt, Arvid Lindblad steht in den Startlöchern. Ich habe mir mal angeguckt, Arvid Lindblad in den 5 Rennen, die bisher in der Formel 2 waren. Ja, Sprintrennen gab es 3, Feature Races gab es 2. War Arvid Lindblad nur einmal außerhalb der Top 8, immer in den Top 10. Ja, ist aktuell P7 in der Fahrer-WM, hat schon ein Sprintrennen gewonnen in seiner Rookie-Saison in der Formel 2, was absolut beachtlich ist. Noch dazu darf man ja nicht vergessen, ist das ja nicht der einzige krasse Red Bull Junior, den man in der Formel 2 hat. Auch Pep Marti, der gerade seine zweite Formel 2-Saison fährt, der gerade Zweiter ist in der Fahrerwertung, ist auch Red Bull Junior. Das heißt, da kommt auch neben Arvid Lindblad noch mehr nach. Marti ist auch noch relativ jung. Marti ist 2005er-Jahrgang. Ja, Lindblad ist 2007er-Jahrgang.
Also, heilige Scheiße, Perke, 2007er-Jahrgang.
Das ist krass, wenn die Fahrer jünger werden als man selbst, dann merkt man, hoi.
Das ist krank, hoi. Alter. Ich bin 2002er-Jahrgang, heilige Scheiße, Alter.
Naja, also da kommt bei Red Bull schon einiges nach. Und wenn man jetzt schon so offensiv sagt, ey, Hadjar und Lawson müssen sich eigentlich diese Saison schon straffen, weil für Lindblad geht in 26 eigentlich schon die Tür auf, dann wird man schon hellhörig. Und da frage ich mich auch, ey, Hadjar performt bis jetzt als Rookie so unfassbar gut. Lawson hast du in 2 Rennen erstmal verheizt bei Red Bull und jetzt versucht er sich wieder ranzutasten. Auch das, wenn man da wirklich wieder einen rauskloppen will. Es wäre Red Bull-like auf jeden Fall, aber fände ich Quatsch. Aber darüber haben wir auch letzte Woche schon geredet. Das müssen wir jetzt nicht zu sehr ausbreiten. Aber das wollte ich nur noch mal sagen, dass die Gerüchte noch heißer wurden in der vergangenen Woche.
Das ist ja auch das ewige Thema. Also das ist ein Thema, das wird uns jedes Jahr aufs Neue begleiten. Genau. Kommen wir aber, wenn wir gerade bei Red Bull sind, zu einem anderen Department, zu einer anderen Abteilung bei Red Bull. Und zwar gehen wir mal in die Motorenabteilung. Da gab es nämlich letztes Berichte, dass Red Bull leicht hinterherhängt mit den Engines. Aber also von dem, was ich gelesen hatte, Perke, correct me if I'm wrong, es waren nur 5 bis 6 PS, die man hinterherhängt.
Ja, viel hängt man nicht hinterher, aber ein bisschen, zwar ist auch logisch, man konzentriert sich bei allem, was geht, auf dieses Jahr noch. Man hat gesagt, man ist bereit, für 26 Abstriche zu machen, um dieses Jahr noch mal competitive zu werden, um dieses Jahr die WM zu holen. Das ist der Kompromiss, den man bei Red Bull eingeht, dass nächstes Jahr einfach nicht so gut wird, wenn man irgendwie noch mal die Chance hat, dieses Jahr McLaren zu bekommen und die Fahrer-WM noch mal zu gewinnen, würde wahrscheinlich auch im Umkehrschluss heißen, dass man für 26 Verstappen behält. Und ein Verstappen holt auch aus einem nicht so unfassbar starken Auto unfassbar viel raus. Das sieht man auch jetzt schon am Anfang der Saison. Das könnte er auch nächstes Jahr machen. Das ist der Kompromiss, den man bereit ist einzugehen. Dieses Jahr alles investieren und auch einen Verstappen dann bei sich halten und nächstes Jahr dann halt ein schwächeres Auto haben.
Aber auf der anderen Seite fällt mir auch gerade drauf ein, dass wenn man sagt, man investiert jetzt alles in das Jahr, um einen Verstappen zu halten, ist das nicht eigentlich ein Grund für Verstappen zu sagen, ey, ich bin weg am Ende des Jahres, weil ihr investiert jetzt alles in das Jahr und eigentlich habt ihr im nächsten Jahr nichts mehr, was ihr liefern könnt.
Ja, eigentlich schon, aber ich glaube, so weit denkt da niemand, hab ich das Gefühl. So weit denkt niemand. Jeder denkt da in der Formel 1, habe ich das manchmal das Gefühl, jeder denkt sehr, sehr kurzfristig. Und deswegen, wenn Verstappen dieses Jahr, sagen wir, Verstappen gewinnt dieses Jahr wirklich noch mal mit Red Bull die Fahrer-WM, dann wird er auch nächstes Jahr im Red Bull sitzen. Da bin ich mir ziemlich sicher.
Ja, mal gucken. Es steht in den Sternen und wir werden es demnächst erst rausfinden. So, ein weiteres Team gibt's noch, und zwar Audi. Die hängen wohl auch mit dem Motor etwas hinterher, wie ich der Liste hier entnehmen kann.
Ja, die hängen wohl noch ein bisschen mehr hinterher als Red Bull. Die hängen ein gutes Stückchen hinterher. Man ist nicht so zufrieden mit den Entwicklungsschritten, die der Motor macht. Man ist gerade, was man von den anderen Teams hört, nicht sehr optimistisch. Man denkt oder man geht sehr stark davon aus, dass der Audi-Motor nächstes Jahr mit relativ ordentlichem Abstand der schlechteste Motor sein wird. Das kann man jetzt wohl schon sagen, dass Audi wirklich den oder sehr wahrscheinlich den schlechtesten Motor stellen wird. Das ist natürlich keine gute Nachricht für alle Hülkenberg-Fans oder alle Bortoleto-Fans. Na, das heißt, das Auto wird wahrscheinlich nächstes Jahr auch nicht so gut werden. Aber ich sag mal, Audi ist ja im Big Picture, sag ich mal, eher ein langfristigeres Projekt. Das ist ja jetzt nicht darauf ausgelegt, dass man 26 direkt die WM holt. Audi wird auch ein langfristiger angelegtes Projekt sein, wo man sagt, über die Jahre arbeiten wir uns immer weiter hoch und irgendwann vielleicht werden wir jetzt schon ein Top-Team. Die Erwartung ist ja jetzt nicht wirklich 26 schon ein Top-Team zu sein oder das Top-Team zu sein. Dementsprechend, naja, also man hat sich wahrscheinlich mehr erhofft, als den schlechtesten Motor zu haben der Formel 1. Aber wenn es so ist, dann wird man es so eingehen. Und dann wird man sagen, okay, langfristig wird das aber alles irgendwie. Und ich glaube, das haben sich schon viele Teams gedacht und bei vielen Teams wurde es nichts. Ja, aber ich glaube, Audi ist da immer noch sehr hoffnungsvoll, dass das auf langfristige Sicht gut sein wird.
Ja, also eine Braun-GP-Geschichte wird es nicht werden. Ich glaube, darauf können wir uns einigen. Aber mal gucken. Also, du hast es gesagt. Es ist ein Projekt, was, denke ich, eher auf die lange Schiene zu legen ist. Ich glaube, es ist einfach was Zeit braucht, wo man auch einfach wahrscheinlich damit rechnet, dass es nicht von Anfang an gleich, ein WM-Team sein wird, sondern dass es einfach Zeit brauchen wird, einfach auch überhaupt erstmal in die Formel 1 reinzukommen, anzukommen, ein Gespür für alles zu entwickeln. Das ist natürlich auch schwierig bei einem neuen Team und ich denke, das wird natürlich dann auch später bei Cadillac nicht anders sein. Also ja, gehe ich einfach jetzt mal von aus, das ist halt einfach, wenn du neu in die Formel 1 reinkommst. Ich meine, ich habe es ja damals und jetzt freue dich, dass ich endlich mal wieder eine Referenz dahin bringe, in dem Buch von Günther Steiner, die auch erzählt haben, wie das Haas-Team dann entstanden ist und wie er Gene Haas überredet hat. Es war ja auch ein Riesenprozess, Haas überhaupt erstmal dann in der Formel 1 irgendwie ankommen zu lassen und dann tatsächlich erste gute Ergebnisse zu holen und das dann auch wirklich konstant zu schaffen. Da hat es ja dann so gehapert. Also daher, ich denke, das wird einfach Zeit brauchen.
Ja, so sieht's aus. Wir haben aber nicht nur die zwei Teams, die schlecht wahrscheinlich performen werden, was den Motor angeht, sondern auch zwei Teams, die dem Feld wohl vorne wegrennen werden. Und da gibt es natürlich erstmal Mercedes. Die sind die absoluten Favoriten auf den Topmotor in 26. Das hören wir schon seit Monaten, dass man bei Mercedes sehr zuversichtlich ist, was gerade den Motor angeht für das nächste Jahr. Das hat man bei Williams aufgehört, die ja den Motor benutzen. Das hört man bei Mercedes selbst, dass man da sehr optimistisch ist, dass der Motor richtig, richtig gut werden wird. Was auch natürlich damit zusammenhängt, oder was daran hängt, ist natürlich auch, dass von vielen Experten gesagt wird, Mercedes wird der Favorit generell für die 26er-Saison sein. Es hängt natürlich auch vieles mit dem Motor zusammen, dass der wohl der Beste wird. Das ist ja aber keine Neuigkeit. Und das zweite Team, was einen guten Motor oder einen sehr guten Motor haben soll, ist Honda. Honda soll wohl auch einen sehr, sehr guten Motor liefern für 26. Das heißt, da kann man sich auch sehr, sehr freuen, dass der Motor knallen wird, dass man vielleicht nochmal einen Schritt nach vorne gehen kann. Und das sind die zwei Favoriten auf die besten Motoren, sage ich jetzt einfach mal.
Ja, sehr gut. Dann kann ja Lance Stroll tatsächlich mal ein bisschen was erreichen, wenn er Bock drauf hat. Aber das
zweite wär, und dann noch Adrian Newey auf der anderen Seite, das ist doch genial.
Also ja, das ist eigentlich dann so ein bisschen die Voraussetzung, die du dann hast für ein Team, was die WM gewinnen kann, bis dir dann wieder einfällt, dass du tatsächlich Lance Stroll im Team hast. Also das ist halt so, ne?
Ja, das tut da ein bisschen weh, dass man das Potenzial, was man tatsächlich zu haben scheint für nächstes Jahr oder für die nächsten Jahre, dass man das verschenkt durch seine Fahrerwahl. Aber naja, steckst du nicht drin, ne? Wenn die sagen, Lance Stroll ist gut genug, dann sollen sie es versuchen.
Aber ja, ich glaube, das sagt tatsächlich eine Person in diesem Team. Und diese eine Person hat halt nur mal das Kommando.
So sieht's aus. Ja, aber ich glaube auch, man behält Lance Stroll, man behält Fernando Alonso. Fernando Alonso ist, glaube ich, mittlerweile, also Fernando Alonso ist immer noch ein unfassbar guter Fahrer, versteht mich nicht falsch. Aber wenn es wirklich, lass uns mal das Szenario spinnen, Titelkampf Mercedes gegen Aston Martin, lass uns das Szenario einfach spinnen, dann ist Fernando Alonso mittlerweile nicht mehr in der Situation, dass er den Verstappen machen kann und ein 1 gegen 2 gewinnen kann, so einfach. Ich glaube, das würde nicht funktionieren. Und wenn es wirklich Aston Martin und Mercedes gleich gute Autos wären, dann würde Fernando Alonso nicht die WM gewinnen, weil er einfach keine Hilfe vom Teamkollegen bekommt. Also das, was Max Verstappen die letzten Jahre gemacht hat, dazu wäre ein Fernando Alonso, sage ich, nicht mehr in der Lage. Gerade wenn sein Gegner George Russell heißt.
Unterschätzt mal Fernando Alonso da nicht. Ich glaube, der Mann kann uns noch ziemlich überraschen, was das angeht. Aber ja, mit einem 1 gegen 2 ist es natürlich grundsätzlich erstmal ein bisschen schwieriger, gerade wenn man sich Mercedes anguckt. Ob das dann Verstappen oder Russell da im Nummer 1 sitzt, ist das wird dann die Zukunft zeigen, aber Antonelli wird ja ziemlich sicher im zweiten Sitz sein. Wo ich gerade das Stichwort Antonelli habe. Ja, da
geht man natürlich auch jetzt einfach bei dem Szenario davon aus, dass sich Antonelli so weiterentwickelt, wie er es andeutet. Kann natürlich auch sein, dass Antonelli immer noch komplett abflacht und das dann trotzdem 1 gegen 1 werden würde von Alonso gegen Russell oder Verstappen oder weiß ich nicht wen. Aber wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass Antonellis Entwicklung weiter so geht, wie sie sich jetzt gerade andeutet.
Genau. Und wo wir gerade beim Stichwort Antonelli sind, kann ich gleich noch etwas verkünden. Und zwar, ich habe das Datum nicht mehr offen, aber ich glaube, Perkes, war der 5. oder 8. Mai, ne? Wenn ich mich nicht irre.
Kurz nach dem Miami-Wochenende.
Ich glaube, ja genau, der Montag nach dem Miami-Wochenende, kommt auf Netflix eine Doku über Kimi Antonelli raus. Ja, ihr habt richtig gehört, eine Doku über denjenigen, der gerade erst frisch in die Formel 1 gekommen ist. Die Doku heißt The Seat. Und es geht einfach darum, wie Kimi Antonelli sich quasi durch die Jahre entwickelt hat und dann diesen legendären Transfer zu Mercedes quasi vollbracht hat. Ich glaube, es geht auch noch so ein bisschen um das erste Rennen in Australien, dann mit hatte ich gelesen. Aber das ist auf jeden Fall eine Sache, nach der ihr Ausschau halten könnt, sobald dann der Montag nach dem Miami-Wochenende dann da ist.
Ja, freue ich mich drauf. Werde ich mir angucken. Das ist auf jeden Fall. Also Kimi Antonelli, generell alles, was da mit dem Wechsel zu tun hat, sein erstes Rennwochenende, finde ich unfassbar spannend. Da hat man ja generell, was Insights angeht, ist natürlich immer so eine Sache. Wie viel sickert wirklich nach außen? Wie viel bleibt auch in so einer Doku geschlossen? Wie viel wird nicht an die Öffentlichkeit getragen? Aber ich sag mal so, ich freue mich drauf.
Ja, paar Insights können nie schaden. Also daher, klar, nimmt man mit. Jetzt, wo wir aber gerade dann auch beim Thema sind, irgendwie sehr passende Überleitungen gerade. Wenn wir gerade uns diesen Wechsel von Antonelli zu Mercedes angucken, den Mann, den er ersetzt hat, da gab es in der letzten Woche so ein paar, ich sage jetzt mal Presseartikel mit diesem einen Zitat, was er nämlich gedroppt hat. Und zwar, ich zitiere, I would need a brain transplant for that. Nämlich bezogen darauf, um mit dem Ferrari gut zu performen. Es läuft ja bei Hamilton, wir haben es ja selber schon gesagt, ich habe es ja auch relativ deutlich kritisiert, dass Hamilton noch nicht das liefert, was man von ihm erwartet. Was man unter dem Namen Hamilton eigentlich erwartet. Das liegt natürlich auch daran, neues Team, er war jetzt ewig bei Mercedes gewesen, er hat ewig keinen Wechsel mehr vollzogen, alles neu und so. Aber am Ende des Tages, die Leistung ist noch nicht da, wo viele Leute sie, glaube ich, erwartet haben und wo sie auch im besten Fall sein sollte. Und dieser Meinung sind tatsächlich auch die Ferrari-Bosse, weil die sind wohl noch nicht ganz glücklich mit der aktuellen Hamilton-Lage.
Ja, nee, man hat bei Ferrari einfach erwartet, dass man da jemanden bekommt, der ins Auto springt und direkt Top-Ergebnisse fährt, direkt auf einem Niveau mit Leclerc ist. Das ist das, was man wahrscheinlich erwartet hat, was natürlich generell unrealistisch ist bei einem Fahrer, der vorher erst ein einziges Mal das Team innerhalb der Formel 1 gewechselt hat. Und das ist, wie du schon gesagt hast, ewig her. Ja, also das ist generell eine relativ unrealistische Einstellung. Von Hamilton kennen wir es gerade in den letzten Jahren, dass er öffentlich gerne ein bisschen negativer ist, als es eigentlich ist. Ja, ich glaube, eine Hirntransplantation wird er nicht brauchen, um das Auto zu verstehen. Ich glaube, das kriegt er auch so hin. Ja. Klar, die Leistung ist noch nicht komplett da. Er hat immer mal durchscheinen lassen, was er denn eigentlich noch drauf hat. Zum Beispiel den Sprintsieg in China. Ja, es gab immer mal wieder Momente, wo er gezeigt hat, ey, ich bin hier, ich kann das. Ich glaube, die Momente werden mit der Zeit auch immer häufiger kommen. Das ist jetzt natürlich, das ist ein Fahrer, auch ein fortgeschrittenes Alter, der, wie gesagt, lange keine Veränderungen mehr hatte. Der braucht einfach Zeit, um sich daran zu gewöhnen und alles. Man darf jetzt nicht erwarten, dass er sofort performt und sofort auf einem Level von Leclerc ist. Der wird noch kommen. Da mache ich mir relativ wenig Sorgen, dass Hamilton noch kommen wird.
Da gehen unsere Meinungen auseinander. Das war ja auch das, was ich vor der Saison so ein bisschen kritisiert hatte, dass ich nicht glaube, dass Hamilton so einschlagen wird, wie sich das alle vorstellen. Und für mich auch Hamiltons Zeit einfach vorbei ist. Ich denke, klar, seine Leistung wird natürlich noch ein bisschen besser werden. Er wird natürlich auch wieder so gewisse Wochenenden haben, wo es natürlich dann deutlich besser läuft. Aber für mich, ich bleibe mit meiner Meinung dabei, dass die Zeit von Hamilton einfach um ist. Und Hamilton wird keine Chance mehr auf diesen achten Titel haben. Er wird auch keinen achten Titel mehr gewinnen. Er wird vielleicht noch mal ein, zwei Rennsiege holen. Aber am Ende des Tages, man sieht es für mich, finde ich, in seiner Einstellung, wie er teilweise in den Interviews dann ist. Oder man sieht es auch teilweise einfach darin, dass es auf der Strecke manchmal dann halt einfach nicht reicht. Für mich ist die Zeit von Hamilton einfach vorbei. Das ist jetzt vielleicht so ein bisschen der Anfang von dem Decline, den so jeder großer Fahrer irgendwann mal hatte. Du hast bei einem Raikön, hast du dann gesehen, ging es irgendwie so ein bisschen ab einem bestimmten Punkt bergab. Bei einem Vettel ging es irgendwann bergab. Das hast du bei jedem Fahrer eigentlich so. Auch bei einem Ricardo hast du das dann, gut, bei Ricardo war es deutlich, deutlich länger. Aber du hast dann bei den Fahrern immer so diesen Punkt, wo es ein bisschen abfällt. Die einzige Ausnahme so ein bisschen irgendwie ist Fernando Alonso.
Ja, also, dass Hamiltons Zeit vorbei ist, da bin ich jetzt nicht unbedingt bei dir. Ich habe ja gesagt, ich glaube, der wird noch mal richtig, richtig gut im Ferrari, wenn man ihm Zeit gibt. Dass er nicht noch mal Weltmeister wird, da sind wir dann wieder einer Meinung. Ich glaube, dafür ist er erstmal im Team nicht unangefochten genug und dafür ist Leclerc zu gut. Und vor allem für die jetzige Performance halt von Hamilton. Und dafür ist das generelle Team einfach nicht gut, dass das Ferrari eben ein Auto dahinstellt, dass er überhaupt Weltmeister werden könnte. Also, da sind wir einer Meinung, dass seine Zeit vorbei ist. Da gehen unsere Meinungen auseinander. Aber ist ja auch gar nicht schlimm. Ist ja unsere erste Unstimmigkeit in der ganzen Folge.
Und die geht jetzt verrückt eigentlich, ne? Ja, ist eigentlich verrückt.
Das ist wirklich faszinierend.
Du lass doch noch mal schnell ein paar Liveries ranken, damit es wieder ein bisschen unharmonisch wird.
Sehr gern. Nein, auf gar keinen Fall. Ich möchte mich jetzt nicht streiten hier mit dir.
Wir können aber auch ansonsten wieder über die Kinopreise reden, wie vor der Aufnahme, bevor wir hier angefangen haben.
Dann Kinopreise sind halt wirklich eine Frechheit. Überlegt mal, wie teuer es ist, ins Kino zu gehen mittlerweile. Das ist so frech. Und wenn du dann ins Kino gehst und dann rein theoretisch noch ein Getränk und noch was zu snacken, so Popcorn-Nachos oder sonst was dazu haben willst, dann bist du, wenn du keine unfassbar geilen Angebote hast, dann bist du ganz schnell an einem Abend 20, 25 Euro los.
Ja.
Das ist ja für eine Person, das ist ja, also ich bitte dich, das sind ja utopische Preise, die man für das Kino mittlerweile bezahlen muss. Das finde ich nicht in Ordnung.
So ja, und dann kannst du du kannst dir auch einfach so eine UCI Unlimited Card für 19,90 im Monat holen. Dann gehst du zweimal im Monat ins Kino, dann hast du den Preis davon schon raus und dann kaufst du dir einfach dieses Unlimited-Menü für 8 Euro und dann passt das.
Das würde ich sehr gerne machen, wenn es in meiner Stadt einen UCI geben würde. Aber das gibt es nun mal nicht hier.
Ja, belassen.
Na gut, aber die Kinopreise generell, ich glaube, da sind wir wieder einer Meinung, Kinopreise generell sind eine Frechheit. Dafür,
ja,
dass man sich
aber,
da reinsetzt, 90 Minuten Film guckt und wieder geht.
Aber ich hau jetzt hier noch einen kurzen Zeitfakt rein, bevor wir das Kinothema schließen. Gestern bei Until Dawn hätten wir die Karten nicht über die UCI Unlimited Card einfach nicht bezahlen müssen, sondern hätten wir sie regulär kaufen müssen, war der Preis für den Film bei 5,90 Euro.
Das ist völlig okay.
Das ist crazy. Ich hab noch nie im UCI einen Film für 5,90 Euro gesehen.
Nee, das zeige ich gern. Ich war gestern tatsächlich auch im Kino. Ich war bei Blood and Sinners und ich habe über 13 Euro nur für die
das ist crazy. Das Ticket. Hast du dir noch Snacks geholt gehabt?
Habe ich nicht, nein. Ist mir mein Geld zu viel wert gewesen.
Ja, wären wahrscheinlich noch mal 10, 11 Euro gewesen, wenn das reicht.
Ja, aber 13 Euro, über 13 Euro, 13,50 waren es, meine ich, für ein Ticket. Nur damit man da Blood and Sinners gehen kann. Ich sag, der Film war es wert. für den Film würde ich es noch mal ausgeben. Hier, kurze Empfehlung, Blood and Sinners, super Film. Aber generell 13 Euro, um in einen Film zu gehen, finde ich dann schon sehr happig, vor allem wenn der Film dann 2 Monate später auf den Streaming-Plattformen erscheint.
Vermutlich,
also,
ja.
Also sowas ist ja mittlerweile und gang und gäbe, dass man sich den 2 Monate, nachdem er aus dem Kino raus ist, keine Ahnung, für 4 Euro bei Amazon Prime leihen kann schon. Also das ist ja mittlerweile relativ schnell immerhin, relativ günstig erhältlich oder frei erhältlich sogar auf manchen Plattformen. Immerhin
das. Das ist richtig. Ja, kommen wir vielleicht zurück zur Formel 1, gehen wir vielleicht aus dem Kino so ein bisschen zurück, aber Kino werden wir ja auch noch mal spätestens im Juni darauf
zurückkommen. Wir sind jetzt auch quasi bei einem Kinothema. Ja, Dokumentation, Thema geht weiter. Ja, gut.
Ich meine, spätestens im Juni kommt sowieso F1 in die Kinos, also daher.
Da werde ich auch wieder die 13 Euro ausgeben.
Da werde ich schön 0 Euro ausgeben für den Film mit der Unlimited Card, aber gut.
Naja, du hast ja quasi 19,90 dafür ausgegeben.
Ja, aber dafür gehe ich ja auch, keine Ahnung, gefühlte 10 Mal im Monat ins Kino.
Trotzdem, umsonst war es dann überhaupt nicht. So, ja. Am 28. Mai kommt nämlich noch eine 7-folgige?
Ja, Staffeln werden es nicht sein.
Nein, aber ist das Wort folgige? Folgige hört sich falsch an. 7 Folgen gibt's.
Sag doch einfach die erste Staffel mit 7 Episoden.
Ja, 7 Folgen von F1, The Academy, von der F1 Academy Doku werden am 28. Mai rauskommen. Nochmal mehr Publicity auf die Serie lenken, was, glaube ich, ganz gut tut, weil wir haben es selbst mitbekommen. Es waren schon 2 Rennwochen in der F1 Academy. Wir haben es jetzt nicht so krass mitbekommen, dass die Rennwochenenden waren. Wir haben es hier im Podcast gar nicht angesprochen, die Ergebnisse gesagt. Wir geloben Besserung. Ja, auch die Ergebnisse bringen wir wieder. Aber ich finde das ganz gut, dass jetzt Publicity auf das Thema wieder gelenkt wird und ich werde es mir angucken. 7 Folgen. Ich werde Drive to Survive habe ich mir nicht angeguckt. Ich glaube, das werde ich mir angucken.
Ja, ich frage dich dann nochmal, wenn es tatsächlich raus ist, ob du es dir dann wirklich angeguckt hast. das sehen wir dann, wenn es soweit ist, wa?
ja, werden wir sehen. Ganz echt, Drive to Survive habe ich ja auch. Ich glaube, die letzten 3 Staffeln alle nicht mehr gesehen. Ja, und ich habe immer gesagt, eigentlich, ich werde es mir angucken. Es kann auch hier so der Fall sein. Es kann auch bei der Kimi Antonelli-Doku der Fall sein. Es kann überall der Fall sein.
Irgendwie war bei Drive to Survive, fand ich irgendwann so ein bisschen, ja, das spezielle Etwas irgendwie für mich raus gewesen. Dadurch, dass es halt dann immer so künstlich aufgepushtes Drama teilweise war. Ich weiß gar nicht, ob das vorletzte Staffel oder so war, wo die dann angeblich in Silverstone gefahren sind und dann auf einmal Boxenaufnahmen vom Teamstand aus Kanada oder so waren es einfach hatten. Also, oder dann teilweise die Aerial-Shots mit einfach Formel-2-Autos. Also war schon immer sehr, ja, zusammengesponnen, fand ich. Aber gut, es ist eigentlich was ganz Geiles, um neue Leute ranzuführen an die Formel 1. Man darf es halt bloß nicht zu ernst nehmen, das Ganze. Genau.
Das auf jeden Fall. Kommen wir zum Abschluss der Folge nochmal nach Miami. Denn wir sind ja dieses Rennwochenende in Miami. Da gebe ich, bevor wir unsere Predictions abgeben, nochmal ganz kurz die Zeiten durch, um die alles stattfinden wird. Ja, es ist nämlich auch ein Sprintwochenende. Natürlich auf einer Strecke wie Miami braucht man einen Sprint. Das ist ja ganz klar.
Also, ja, aber du, vielleicht kannst ja tatsächlich mal ein bisschen mehr Spannung reinbringen. Also,
wird's nicht, kann ich dir jetzt schon sagen. Wird's nicht, es wird ein schlechtes Wochenende.
Perge, wie war das mit dem?
Ich will ein unfassbar gutes Wochenende, hört dann in die Post-Weekend-Show rein. So.
Wie war das mit dem, ich will nicht zu negativ an das Wochenende rangehen?
Ja, ich gehe schon negativ rein. Ich hoffe ja, dass was passiert. Ich hoffe, dass irgendeine Kontroverse passiert, damit wir immerhin am Montag darüber reden können, was für eine Kontroverse passiert ist. Irgendwas hoffe ich einfach. Irgendwas muss passieren. Aber ich gehe relativ pessimistisch an dieses Rennwochenende ran. Nun gut, das erste freie Training wird am Freitag um 18.30 Uhr stattfinden. Das Sprint-Qualifying am Freitag um 22.30 Uhr. Der Sprint am Samstag um 18 Uhr. Das Qualifying am Samstag um 22 Uhr. Und das Rennen am Sonntag um 22 Uhr. Ach, das sind doch mal Uhrzeiten.
Ja, das sind in der Tat mal Uhrzeiten. Samstag, den Sprint, muss ich gucken, ob ich den überhaupt schauen kann. Bin auf Arbeit.
Also ich weiß auch nicht, ob ich den schauen kann. Ne, weiß ich auch nicht.
Mal kicken. Wie der Berliner sagen würde. Nun gut, Predictions, Perke, fürs Wochenende.
F1 Academy ist übrigens dieses Wochenende auch nochmal kurz eingeworfen hier. Sehr gut. F2, F3 nicht, F1 Academy ist.
Also nur die F1.
Und F1 Academy.
Ja, ist ja F1.
Steht ja also, F1 drin, hast ja. Du recht. Steht F1 drin.
Gut, hören wir auf mit den unlustigen Jokes und gehen lieber in die Predictions rein, alles klar.
Ja, Sprint und Rennen.
Genau, Sprint, boah, gute Frage.
Machen wir es jetzt einfach langweilig? Oder wollen wir wenigstens ein bisschen Spice in dieses schlechte Rennwochenende reinbringen?
Okay, Sprint gewinnt Oscar Piastri. Zweiter wird Lando Norris. Dritter wird George Russell.
Jo. Ja, copy-paste ich einfach.
Okay, genau und so. Ich sage tatsächlich, das Rennen wird diesmal nicht Oscar Piastri, sondern Lando Norris gewinnen.
Ja.
Auf 2 wird Oscar Piastri sein und auf 3 wird aber Max Verstappen sein.
Das ist ja faszinierend, dass wir 6 von 6 gleich wollten. Ich überlege, ob ich jetzt ganz schnell was ändere. Was kann man denn so ändern? Komm.
Keine Ahnung, du musst auch nichts ändern.
Nein, ich ändere jetzt was. Das kann ja nicht sein, dass das Rennwochenende wahrscheinlich langweilig wird. Ich gehe davon aus, und unsere Predictions dazu auch noch unfassbar langweilig sind, weil wir alles gleich haben. Deswegen bringe ich ein bisschen Spice rein. George Russell wird nicht Dritter im Sprint, sondern Kimi Antonelli. So, jetzt habe ich es gesagt.
Auch schön.
Und dann gucken wir, dass George Russell da Dritter wird. Das wird passieren. Und ich habe mich 1 vor richtig sein nochmal oben entschieden.
Ja, mein Gott, muss auch mal sein. Berge, Enttäuschung, Überraschung.
Enttäuschung, Überraschung. Antonelli auf 3, Überraschung? Zählt das?
Ja. Oder sagst du nein? Ja, nee, zählt.
Okay.
Ist valid.
Okay, und Enttäuschung Williams.
Williams? Bei einer Highspeed-Strecke?
Ich sag einfach Williams, ja. Ich sag, okay. Williams hat keinen
guten Dann mache ich Überraschung, nämlich Williams.
Okay.
Was
heißt Überraschung für dich? Wieder Double Points?
Ist das noch überall? Also entweder Double Points oder Top 8 mit einem Auto.
Ja, nehme ich.
Okay. Und Enttäuschung. Boah, gute Frage. Ferrari. Ferrari wird die Enttäuschung.
Ja, Business as usual also.
Ja, eigentlich schon. Aber nun gut, so sei es. Ja, Perke, ich bin gespannt. Meine Erwartungen sind natürlich nicht zu hoch, aber wir wollen ja positiv an das Wochenende rangehen. Wir wollen ja nicht schon voreingenommen und negativ an das Ganze hier rangehen. Deshalb sagen wir, das wird bestimmt ein gutes Wochenende. Muss ich zwar mich selbst ein bisschen wegschmeißen, wenn ich das sage, aber nun gut, so sei es.
Ich sag mal so, ich freue mich schon auf das nächste Rennwochenende in Imola und Miami ist jetzt einfach da.
Ja, Imola könnte halt auch wieder mit diesen Red Bull-Upgrades ein bisschen mehr competitive werden, ne? Es könnte halt wieder
Imola freue ich mich drauf. In zweieinhalb Wochen haben wir ein cooles Rennwochenende. Jetzt haben wir ein Rennwochenende.
Gut, so kann man es auch formulieren. Alles klar. Wenn euch der Podcast gefallen hat, lasst gerne eine 5-Sterne-Bewertung da. Es hilft uns wirklich weiter. Und ansonsten hören wir uns dann nach dem Wochenende zur Post-Weekend-Show wieder. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Vergesst nicht, bei Kicktipp noch zu tippen und dran zu denken. Seid nicht wie wir, die es jedes zweite Wochenende vergessen. Und ich wünsche euch was. Haut rein. Bis dahin. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräfte-Coachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.